habe mit einem Tiroler, wahrscheinlich auch mit einem Burgenländer, gefühlt weniger Gemeinschaftsgefühl, als ich verspüre gegenüber diesem Begriff Europa.
Warum geht das? Ein Mensch terrorisiert die ganze Welt, inklusive Aktienmärkte.
Das Völkerrecht existiert in der Form eigentlich nicht mehr.
Christian Rainer, ehemaliger Profil-Chefredakteur 25 Jahre lang über Europa und die Brandherde dieser Welt. Alles nach dem Intro.
Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.
Hallo und herzlich willkommen. Christian Rainer ist da. Man hat dich beschrieben eigentlich als Gelfrisur, sportlich schlank und immer top angezogen.
Ja, nichts stimmt,
so, so außer top angezogen.
Gelfrisur was? Heute fast
Gelfrisur
nichts mehr.
Gelfrisur nicht, wirklich?
Ja, was war das zweite? Sportlich, schlank, stimmt.
Stimmt.
Aber ja, heute war ich bei einem 108-Jährigen
der 108 Jahre.
Begräbnis.
Okay. Also,
nichts schlimm. Darum schwarz und darum auch keine bunten Kniestrümpfe.
Und du hast den Leichenschmaus wegen mir sausen lassen. Das ist eine große
ich
Ehre.
Ich habe den Leichenschmaus wegen dir sausen lassen und auch noch eine
Essen so schlecht,
Veranstaltung im Parlament. Naja, wahrscheinlich zu wenig Alkohol. Hier gibt es Wodka ohne Ende.
Wodka ohne Ende, ja, dann Astrovi.
Astrovi, darf man das nur sagen?
Ja,
darf
sagen. Ja,
das lassen wir uns von Putin nicht nehmen.
Nicht verlieren, ja. Dann wären wir gleich beim Thema, Putin.
Ja. Die eine große Katastrophe, bisschen absehbar gewesen, leichter erklärbar als die andere große Katastrophe, also Donald Trump, Lichtblick derzeit, weil wir irgendwas Optimistisches politisch auch brauchen, Ungarn, was uns irgendwo näher steht, aber sollen wir ein bisschen bei Putin bleiben?
Ja.
Ja, was soll man erwarten von einem Land, das niemals Demokratie gelernt hatte? Mhm. Riesiger Unterschied zu den Vereinigten Staaten natürlich und zum Rest Europas, auch zu Ungarn. Die Russland, Sowjetunion ist schlicht von einer Katastrophe in die andere gestolpert und alle, die dachten 1990, dass nun die Demokratien weltweit gewinnen würden, haben sich sehr geirrt. Ich hatte es auch gedacht, berühmte Ende der Geschichte.
Ja.
Jenes Buch, der Publizist im Übrigen, der weiterhin, ich sage immer Fukushima. Publiziert weiter und hat weiter steile Thesen. Aber wir hatten uns geirrt. Und wir hatten uns auch in Europa geirrt, weil wir dachten, dass mit 1990 ganz Zentral- und Osteuropa plötzlich in westeuropäische demokratische Verhältnisse rutschen würde.
Kleiner
ist
Traum,
nicht so.
Ja.
Ja, kleiner Traum, ist es, ja. Irrtum, ein Traum, den wir alle geträumt hatten.
Aber meinst du, weil Europa auch nicht so stark war oder als solches, oder kann man auch gar nicht beeinflussen, oder?
Ich glaube, in Europa der Irrtum war, innerhalb von 2-3 Jahren würde nicht nur ökonomisch, wo es ja passiert ist, Marktwirtschaft in Mittelosteuropa funktioniert, ja, aber wir dachten, dass auch die gesellschaftspolitischen und damit die politischen Verhältnisse sofort in Richtung westeuropäischer Demokratie sich wandeln würden. Das kann nicht sein. Zwischen 1945 und 1990 hatte Osteuropa, egal wo, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, DDR, keine Demokratie. Das dauert dann schon noch 2-3 Generationen.
Und dazu kommt natürlich die russische Seele, ist ja komplett andere.
Ja? In Russland, ja. Ich war jetzt schon zu schnell.
In
Russland sowieso, ganz anderes Thema. Hatten die Demokratie... eigenartige Position der Kirche, also dass Russland jetzt nicht demokratisch werden kann, hätte man wirklich wissen müssen. Was ich meinte jetzt ist Osteuropa, da waren wir optimistisch, weil wir übersehen hatten, dass von 1945 bis 1990, und das sind im Endeffekt zwei Generationen, man nicht mit dem, was wir unter Demokratie verstehen, also mit in einer Demokratie gelebt wurde. Und es dauert halt 2-3 Generationen, bis sich das wieder wandelt. Wie so sehr gewandelt hat sich noch nicht. Siehe neue deutsche Bundesländer, Wahlen dort, AfD aus anderen Gründen, also FPÖ in Österreich, aber Bulgarien hochkorrupt, Rumänien korrupt.
Viel zu schnell eigentlich in die EU gekommen, ne?
Die hat man ja eigentlich. Ja, bei der EU waren es natürlich einerseits immer ökonomische Gründe, warum die EU Mittel- und osteuropäische Länder wollte. Umgekehrt, und das stimmt schon, die EU erzieht ganz gut. Also die Idee, dass wenn ein Land in der EU ist, die Demokratisierung besser funktioniert, ist kein Irrtum. Man hat das sogar jetzt bei Ungarn gesehen. Ich möchte das jetzt nicht überinterpretieren, was da passiert ist. Und es war sicherlich nicht der Hauptgrund, dass die Menschen unzufrieden waren damit, dass das eine autoritäre Demokratie war. Aber die EU, der Druck, jene x Milliarden, die zurückgehalten wurden, hat sicherlich dazu beigetragen, dass Ungarn ökonomisch schlechter dastand, abgerutscht ist und darüber hinaus natürlich Korruption. Und da hilft die EU schon. Also da sollte man die EU nicht unterschätzen. Ähnlich aber gewesen in Polen, noch viel wichtiger vielleicht, weil das Land so viel
größer ist. Naja, man kann jetzt noch hoffen, dass in der EU viel mehr weitergeht durch Ungarn eben, was blockiert hat. Aber ich finde ja komisch, dass in der EU immer so ein Einheitsprinzip oder wie heißt das, Majoritätsprinzip, das wäre es ja, dass die Mehrheit bestimmt, aber quasi Einstimmigkeit. Ja.
Einstimmigkeit ist ein echtes Problem. Es ist auch nicht wirklich demokratisch, weil wenn ein Zuschka-Land wie Österreich das gleiche Stimmrecht im Rat hat, also wie Deutschland, das zehnmal so groß ist, ist schon etwas eigenartig und schwierig. Andererseits, es hätte nie anders funktioniert, weil sich die Nationen schlicht zumindest in den ersten Jahren oder Jahrzehnten der Mitgliedschaft die Souveränität nicht nehmen lassen. Ja. Also schwierig, aber sehr demokratisch ist das nicht, im Gegensatz zum EU-Parlament, das allerdings nicht sehr stark ist. Ja, aber es gibt eine Diskussion über diese Einstimmigkeitserfordernisse, gerade weil man sieht, bei Ländern wie Ungarn, jetzt vielleicht Slowakei, auch Tschechien, wie problematisch das ist. Aber nochmal, die EU funktioniert einerseits ökonomisch hervorragend, und zwar für alle Beteiligten. Mhm. Es ist nicht so, dass die Nettozahler wie zum Beispiel Österreich nicht netto viel verdienen würden in der EU, nicht nur dort, sondern auch als ein Erziehungsinstrument, was Demokratie, Gesellschaftspolitik betrifft. Das darf man nicht laut sagen, weil Erziehung würden vermutlich die osteuropäischen Länder mit ihrem Selbstbewusstsein nicht gerne hören. Hm. Aber im Endeffekt ist das.
Du bist ein glühender Europäer, wie ich heraus.
Ich bin ein wirklich glühender Europäer. Ich habe unlängst mit, ich glaube, meiner Freundin darüber diskutiert, über Heimatbegriffe. Und ich würde sagen, ich bin in Wien zu Hause, lebe hier seit gut 40 Jahren. Heimat ist einerseits das Salzkammergut, wo ich aufgewachsen bin, Ebensee, kleiner Ort am Traunsee, aber ich würde Europa vor Österreich nennen. Also dieses Gemeinschaftsgefühl der Vielheit, die unterschiedlichen Sprachen, kommt bei mir vor Österreich. Also ich habe mit einem Tiroler oder einem Vorarlberger, wahrscheinlich auch mit einem Burgenländer, gefühlt weniger Gemein- oder Gemeinschaftsgefühl, als ich verspüre gegenüber diesem Begriff Europa.
Das ist das Schöne in Europa, wirklich also von Land zu Land fast. Früher waren es noch die anderen Währungen, jetzt haben wir Einheitswährung. Aber dieses überall das Essen, die verschiedene Sprache, ist einfach herrlich. Ich liebe es, durch Europa zu leben und zu genießen.
Ist das nicht eigenartig? Es ist so toll. Ja, es ist, aber es so ist eigenartig. Unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Geschichte, zwei Weltkriege, Feinde und dennoch ein Gemeinschaftsgefühl.
Und sie haben es ja bewahrt, ja, so viele Länder haben das bewahrt auch. Ne?
Absolut,
also, auch in diesen, in den Globalisierung.
Trotzdem, die Regionalität bestehen. Nationen sollten sich meiner Meinung nach ein bisschen zurücknehmen oder vielleicht sogar auflösen, war ja auch die Idee, irgendwie Bundesstaat, aber die Regionalität gibt es natürlich weiter. Ja, die Sprachen verschwinden, weil Englisch halt eine Dominanz hat, umgekehrt über unlängst in Sizilien, da hat man nicht den Eindruck, dass Englisch jetzt unbedingt dominant ist, auch nicht bei den Jungen in Frankreich, natürlich auch nicht. Aber Familie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Meine Mutter Sudetendeutsche, hieß aber Zwirschina, also sehr Sudetendeutsch ist der Name jetzt nicht, sondern eher tschechisch. Großmutter hieß Wolak, Mutter in Prag geboren, Kärntner Familie. Ich glaube, du kommst da aus Kärnten.
Ich heiße Tronschlag.
St. Georg am Längste, St. Veitern der Clan. Also Kärnten, Vater dann Bad Füßlau, aufgewachsen im Salzkammergut. Meine Kinder, Großmutter ungarisch, Großvater eben auf der anderen Seite aus Rumänien. Also was für eine Mischproche. Großartig. Dann wunderbar. Meine Kinder jüdisch, meine Kärntenverwandtschaft eher deutschnational. Aber so ist Europa. Und ich war eben heute bei einem Begräbnis, zu Grabe getragen wurde der mit 95 Jahren verstorbene Schwiegervater eines Schulfreundes aus Gmunden, eben Ungar. Und heute die Reden waren zum Teil auf Ungarisch und zum Teil auf Deutsch. Und dennoch hatte man das Gefühl, das gehört zusammen.
Man gehört zusammen. Ja. Wir waren ja mal zusammen.
Europa.
Ja, natürlich. So, weil du sagst jüdisch, wenn wir gleich ins andere Thema gehen, wie beurteilst du die Politik jetzt? Israel, Aggression, sagen wir mal schon, oder die Politik. Also man, es ist ja immer so schade, also meine Jugend macht immer, Israel stellt das Ganze hin, die Israelis sind so. Ne? Wir haben natürlich einen Politiker, den sie auch gewählt haben, aber wie wird man denn, ist das, wie beurteilt das Ganze?
Grauenhaftes Verbrechen, das ist der Überfall auf das, Israel vor das, mittlerweile einigen Jahren. Dennoch würde ich sagen, sehr überzogene, mittelfristig überzogene Reaktion der rechtsradikalen Regierung, die zum Teil dann nicht mehr unbedingt nachvollziehbar ist als sinnvoll, sondern sehr viel Rache dabei. Und das ist natürlich, das darf man sagen und das muss man sagen, würden vermutlich meine Kinder jetzt auch unterschreiben. Andererseits, dass, also zum Beispiel Israel, Iran, der Krieg. Ich verstehe es sehr gut und es ist vielleicht sogar völkerrechtlich begründbar, dass Israel sich gegen den Iran wehrt. Ja, möglicherweise, sagen manche Völkerrechtler, ist es sogar erlaubt, den Iran anzugreifen, weil eigentlich ein Kriegszustand herrscht. Wenn ein Land wie Iran gegenüber Israel sagt, auslöschen das Land und ständig droht, dann gibt es möglicherweise sogar einen Kriegszustand und Israel darf sich wehren, die USA nicht.
Was sagt Trump?
Nein, die USA dürfen das nicht. Das ist selbstverständlich ein Bruch des Völkerrechts, dass Trump den Iran bombardiert und bombardiert hat, ja, nur Völkerrecht. Ich glaube, Andreas Kohl, ÖVP-Politiker aus Tirol, sagte unlängst, und da hat er recht, das Völkerrecht existiert in der Form eigentlich nicht mehr, weil niemand es mehr beachtet.
Aber verstehst du, was die Entscheidungen von Trump, warum, also wie eine Autokratie jetzt funktioniert, ich meine, das Präsidialsystem ist ganz anders bei uns, das kann man sich bei uns gar nicht vorstellen, wie das passiert. Aber warum ändert sich da? Warum geht das? Ein Mensch terrorisiert die ganze Welt oder inklusive Aktienmärkte, aber wahrscheinlich profitiert er davon, deswegen ist es ja so.
Wahrscheinlich, ja.
Das schon, aber diese heute wache ich auf und heute sage ich das und teile wieder Maus und dann ist wieder alles anders. Und dann haben wir eigentlich den Krieg gewonnen, obwohl er nicht gewonnen hat.
Wenn ich es richtig sehe, hat er sich da schon verkalkuliert. Er hat nicht damit gerechnet, Straße von Hormuz und was das bedeutet für die Ölmärkte. Umgekehrt kann man wieder ökonomisch argumentieren. Die Börsen haben bisher, also zumindest bis heute zum Tag unseres Gesprächs, darauf gar nicht negativ reagiert. Die Börsen im vergangenen Jahr im Übrigen bei dem ganzen Hin und Her, Zöllen und so weiter in den USA sind stark gestiegen. Nasdaq, Standard & Poor's, Dow Jones und alle Europäer, die investiert haben, haben zwar ein bisschen verloren, weil der Dollar schwächer wurde, aber insgesamt stehen die USA jetzt nicht besonders schlecht da. Ölpreis zusätzlich, die USA fördern selbst sehr, sehr viel Öl oder produzieren sehr viel Öl, also sind in dem Maße nicht betroffen. Man könnte jetzt auch noch, und dann höre ich schon auf, irgendwie Trump zu verteidigen, man könnte auch noch behaupten, als bekannt wurde oder vermutet wurde, dass das iranische Regime vor wenigen Monaten 40.000 Iraner ermordet hatte, gab schon den Ruf, warum tut niemand was dagegen. Ja. Allerdings das, was Trump hier tut und wie er es tut, ist sicherlich nicht...
Also nicht nach B gedacht, also einfach mal und alle ergeben sich, genauso wie jetzt in Venezuela war Mexiko und einmal fahrt er drüber, als Ablenkung kurz einmal in Grönland überfallen und dann ist es wieder vergessen. Genau. Das ist ja die Schnelllebigkeit der heutigen Zeit, das ist ja etwas, glaube ich, was ja früher nicht, war ja nicht so. Du hast es gelesen, Medien gelesen, du hast geblättert, gesucht und jetzt ist Social Media ein Hund. Also da kommen wir schon rein in diese Phase, wo man einfach Fake News und so weiter, das ist schon Wahnsinn.
Social Media ist Gift. Wir hatten alle irgendwann mal gedacht, dass das Internet im Allgemeinen und Social Media speziell zu einer Demokratisierung von politischem Gewicht, aber vor allem von Wissen führen würde. Derzeit sieht es ganz anders aus, weil einerseits von Demokratisierung kann man wenig sprechen, wenn es ein, zwei Konzerne gibt, die über die Plattformen global alles beherrschen, darüber hinaus durch den Abfluss von Werbegeld und von Interesse und Zeit die klassischen kuratierten Medien von, sagen wir mal, von linksliberal bis rechtsliberal ruinieren, sind am Implodieren und ich kenne mich da ganz gut aus, habe lange genug gemacht. Also schon irgendwie der Teufel, diese Plattformen. Kleine Einschränkungen. In Ungarn der Sieg von Macar gegen Viktor Orban wäre ohne Social Media und ohne die Plattformen vermutlich nicht möglich gewesen. Also das sind dann wiederum die positiven Seiten. Mhm. Aber ich glaube, dass die negativen Seiten wirklich überwiegen. Plus, wir wissen gar nicht, was es bedeutet für die nächsten Generationen. Sorry, auch bei dir, die nächsten Generationen. Ich glaube, einen Hauch älter als du, also schon ordentlich.
Also bist bitte, du? Wir sind gleich alt. Sind wir gleich alt. Ich wäre jetzt 64, du bist 64.
Ja, wirklich.
Dann können wir gleich mal über die Eitelkeit reden, über die Eitelkeit der Männer.
Ja, wer hat sich mehr gestylt
Männer, heute? Das schon, aber ich bin nicht so schön angezogen wie du.
Aber du bist cooler angezogen als ich.
Aber das auf alle Fälle. Passt ja, klar. Also. Ich
elegant und cool.
Meine Kinder nehmen auch die Kleidung von mir. Oder wir tauschen
oft drum. Ja, genau. Wir haben die Kleidung meiner Freundin nicht nehmen, obwohl sie 1,86 groß ist.
Freundin, da sind wir beim nächsten Thema.
Von einem zum anderen.
Du hast jetzt deine Freundin.
Ich habe eine
Freundin. Du hast ja noch nie eine längere Beziehung gehabt als 4 Jahre, gell? Stimmt das?
Die längste Beziehung dauerte 4,5 Jahre.
Das ist richtig, mal abgesehen
von der zu meiner Mutter. Nein, das war Nadja.
Nadja. Mhm. Und die hast, also wie kann man so eine tolle Frau verlassen?
4,5 Jahre waren eine großartige, gute Zeit.
Wir sind
auch weiter Freunde geblieben.
Da könnten wir jetzt eine ganze Reihe an Liste an Frauen.
Nein,
so viele. Woman nicer bist du? Wie,
so viele waren es nicht. Ich habe immer längere Beziehungen. Aber, das scheint nur aber so.
Aber maximal 4 Jahre.
4,5 Jahre.
Ja. Du hast ja auch eine Freundin gehabt, aber das ist nur so eine Auswischerei, die würde heißen Cordales. Das war die Freundin vom Krasser, aber das ist eigentlich ein Auswischen? Oder du hast ja den Bericht.
Überhaupt nicht, eine großartige Frau.
Ich habe es echt.
Eine kurze
großartige Frau. Das schon, aber das war die Freundin vom Krasser, ne?
Aber zu dem Zeitpunkt war er bereits mit der Swarovski zusammen.
Also das ist legitim.
Ich war der Nächste und so großartige Frau.
Legitim, aber jetzt lebst du in einer guten Beziehung, oder?
Ich lebe in einer großartigen Beziehung mit einer großartigen Frau aus Zwickau, also aus Sachsen, die zu mir besiedelt ist, vor jetzt bald, noch nicht ganz ein Jahr, aber schon
jünger?
Bald. Ja, jünger.
Sehr viel jünger.
Ein bisschen jünger, ja.
Okay, wir haben uns, glaube ich, eher mal im Fitnessstudio getroffen. Genau.
Ja, das ist richtig,
Das haben wir noch erinnern. Aber jetzt einmal zu deiner Tätigkeit.
Ja.
Wie geht man damit um? Du warst ja 25 Jahre Chefredakteur Profil. Und auf einmal ist man das nicht mehr. War das eine gemeinsame Entscheidung oder ist einfach diese Medienwelt, die jetzt natürlich so
das war eine, und jetzt, ja. Also einerseits war es war eine gemeinsame Entscheidung. Ich hätte vielleicht noch ein Jahr dran gehängt, bin aber sehr froh eigentlich, dass ich vor nunmehr 3 Jahren aufhören konnte. 25 Jahre ist sehr lang. Ich hatte dazu noch ein Jahr davor und über 10 Jahre parallel den Trend, also das Wirtschaftsmagazin als Herausgeber und Chefredakteur.
Und Wirtschaftsblatt gemacht. Auch noch, oder?
Was? Nein, Wirtschaftsblatt nicht, aber das Wirtschaftsmagazin Trend, davor Wirtschaftswoche.
Wirtschaftswoche, genau. Das war gut, die Wirtschaftswoche.
Zeitung, ich habe eine gute Zeitung.
Wahnsinnig gern gelesen.
Das Dankeschön, war meine aber wir waren so kritisch, dass wir keine Abonnenten mehr
haben. Keine Werbung mehr.
Ich war auch mal bei der Arbeiterzeitung, was kaum
wer das weiß. Das weiß ich, beim Hans Schmidt, oder?
Ja, genau, der Hans Schmidt und davor auch schon kurz. Und als mir Heinz Fischer als Bundespräsident das goldene Ehrenzeichen der Republik, umhängte, meinte er: Ich bin ja ganz überrascht, Herr Dr. Reiner, ich wusste ja gar nicht, dass Sie bei der Arbeiterzeitung waren. Und ich habe nur so gemacht, Freundschaft.
Das war Freundschaft, genau.
Ja, genau. Aber zurück
eigentlich
zur Frage, ich bin blau ausschweifend.
Ja, das macht überhaupt nichts.
Das fragt, wie man sich fühlt, wenn man aufhört. Großartig, ich habe keinen Tag bereut, dass man nicht mehr so wichtig ist.
Wirklich, bist du sicher?
Also diese,
du lässt meine Frau wirft mir immer diese Wichtigkeit, nimm dir nicht so wichtig, hast du den Ganzen. Ja. Du bist Medien hin und her, du warst ja auch das Aushängeschild, Profil, auch medial.
Ja.
Also echt,
da bist es würde mir nicht mehr fehlen, wenn ich nicht ohnehin noch viel Öffentlichkeit hätte. Mhm. Ich darf regelmäßig in den ORF gehen, ich darf zu einem Podcast zu dir kommen,
das
bin ständig irgendwie auf ATV, Puls 4 in der Zeit.
OE24 auch?
Nein, OE24 gehe ich niemals hin.
Okay, gut.
Gehe ich niemals hin und weiß auch warum.
Okay.
Aber sonst, Medienpräsenz ist da aber natürlich nicht vergleichbar mit der nicht mal nur scheinbaren, sondern tatsächlichen Macht oder Wirkungskraft, die du hast als Profilherausgeber. Aber nein, es fehlt nicht. Was mir gelegentlich fehlt, sind 2 Dinge. Ein bisschen Selbstdisziplin, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr arbeiten. Ich schreibe ja regelmäßig, schreibe für die Vorarlberger Nachrichten, Standard, Presse.
Also Kolumnen auch
und so weiter. Ja, Kolumnen auch und bin in X Aufsichtsräten, Beiräten und so weiter. Aber vielleicht ein bisschen mehr Disziplin und Arbeit.
Wie Disziplin zum Arbeiten, noch mehr
früher aufstehen und vielleicht ein bisschen mehr strukturiertes Arbeiten. Aber jetzt habe ich mal.
Aber du bist ja quasi im Nahen. In Pension bist du nicht mehr. Mit 64 ist man nicht. Nächstes Jahr kannst du Pension beziehen.
Ich bin Wirst privatier. Du Pension beziehen? Ich werde Pension beziehen, weil die bekommst du automatisch, egal ob du nachher auch noch in einem Anstellungsverhältnis bist. Ja, also wirst schon sehen. Weiß nicht, wie das bei dir ist.
Na, du kannst jetzt sagen, es gibt neue Modelle. Ich gehe sicher nie in Pension.
Ab Dezember dieses Jahres bekomme ich staatliches Geld, aber ich werde Privatier sein oder vielleicht wäre er wieder einen fixen Job annehmen. Also das ist das eine. Das andere, was mir schon fehlt, das ist eine Gnade, jeden Tag Menschen wie jene in der Profilredaktion um dich zu haben, mit ihnen zu lachen, streiten, diskutieren, und das hat man dann nicht mehr. Also diese Gemeinschaft, gerade mein Profil, war schon wirklich großartig. Viele gescheite, wohlmeinende Diskurs-, dialektikfähige, didaktisch agierende Menschen. Das fehlt. Andererseits, ich habe so viele Bekannte und Freunde und kann mir das weiterholen. Fehlt nicht.
Aber wie beurteilst du denn jetzt an das Weiterexistieren der Printmedien? Du hast ja auch digital eingeführt, ne? Also im digitalen Bereich. Ja. Aber hat das noch Zukunft oder geht das vielleicht wieder zurück? Also mir geht ja wahnsinnig. Früher habe ich ja die Zeitungen durchforstet, durchblättert. Das war haptisch, das Greifen. Und wenn du am Strand gelegen bist, die große Zeitung und dann weggeflogen. Herrlich. Und jetzt das befriedigt mich überhaupt nicht.
Aber ich kann
das
nicht.
Überhaupt nicht.
Also ich lese Zeitungen. Lieblingszeitung. Zeitung ist ein sehr antiquiertes Wort. Wir Boomer dürfen es verwenden, aber eigentlich eigenartig. Also das, was kuratierte Medien sind als Zeitungen. Ich lese sehr gern die Zeit, sehr gern die New York Times, lese alle österreichischen Tageszeitungen am iPad und ganz gerne. Also mich stört eher, wenn ich da irgendwie so herumwursteln muss. Ich brauche nicht viel Licht, weil du hast das am Bildschirm, das habe ich schon ganz gerne. Aber deine eigentliche Frage war ja, wie geht es diesen Medien, nennen wir sie Zeitungen oder den privaten Medienhäusern, katastrophal implodieren und inzwischen verheimlicht es auch niemand mehr. Lange genug hat man es ein bisschen verheimlicht, aber da passiert gerade Grässliches, nämlich nicht nur Grässliches für die schwindende Anzahl an Journalistinnen und Journalisten, sondern vermutlich auch, und nicht nur für die Eigentümer, die haben oft ohnehin Immobilienkonzerne dahinter, wie in Oberösterreich, wie in Salzburg oder so, sondern vor allem für die Demokratie. Der Grund, ganz kurz erklärt, ist, vor 15 Jahren waren 2/3 des Geschäftes Werbung. Das ist komplett abgewandert, online, aber nicht zu den klassischen Medien, sondern 75% der Online-Werbung ist bei Google und dem Facebook-Konzern und der Rest irgendwo. Das heißt, dass mal die jetzt Werbung 20% Anteil am Umsatz. Das heißt, die Hälfte des Umsatzes ist weggefallen und der Rest bröckelt. Menschen, entweder werden zu alt oder sterben oder sie sind zu jung und werden nicht klassische Medien lesen. Verdammt schwierig, aber man sollte daran arbeiten und parallel zu den öffentlich-rechtlichen Medien, einige, ich sage immer, Medienmilliarde und öffentlich-rechtlich, bist du mit dem Podcast genauso, wie es das Profil ist und nicht nur der ORF. Sollte man was tun, ich bin aber pessimistisch.
Aber wie war das eigentlich mit dem Geld von den Parteien? Es gab ja einige Skandale, wie ich immer. Also wenn du gut schreibst von mir, mache ich auch noch eins bei dir.
Null beim Profil. Ganz im Gegenteil. Eher, wenn wir schlecht geschrieben haben, wurden wir nicht angerufen, sondern es gab keine Werbung. Nein, so war es nicht. Also waren schon sehr wenige Medien konzentriert, wo es eine Korrelation zwischen dem Inseratenvolumen aus öffentlicher Hand, das ist ja auch die Asfinag, die erklärt hat, wenn sie aufs Klo müssen, dann fahren sie auf eine Asfinag-Raststation, weil auf die Idee käme man ja von selber nicht, oder rechts fahren und links überholen und so weiter, also oder ÖBB und so weiter. Okay. Das waren schon konzentriert einige Medienhäuser und vor allem Gratismedien, die besonders viel bekamen. Das ist ziemlich weg. Darüber klagen auch die vorher beklagt haben, dass es zu viel politischen Einfluss gibt. Und man sollte nicht überschätzen, was es an Förderung gibt beim Profil. Waren das vielleicht 5% des Umsatzes, maximal 10%. Und es wird sich im Schnitt alle Medienförderungen zusammen irgendwo zwischen 5% und 10% bewegen. Im Vergleich zum ORF muss ich dazu sagen, der ORF bekommt 70%, darf man nie vergessen, aus im Endeffekt Budgetmitteln, weil die Haushaltsabgabe ist nichts anderes. Klar. Sehr schwer dagegen zu konkurrieren. Ja. Üblicherweise verteidige ich dann den guten Journalismus des ORF, tue ich jetzt gerne auch. Andererseits mit voller Hose ist gut stinken, sagt man, glaube ich. Mhm. Und darf man gar nicht sagen, weil das ist ein guter Journalismus. Ich will das nicht schlecht reden, aber ist natürlich leicht. Und wenn ich mir anschaue, was im ORF gerade abgeht,
Da müssen wir jetzt einen eigenen Podcast
vertiefen.
Machen.
Ja, aber können wir ein bisschen vertiefen, wenn du willst.
Ja, aber wir sind der Zeit um. Das ist leider, es sind 25 Minuten. Ja.
Also aber da Wahnsinn.
Das Thema Wahnsinn, was das ist. Also
bitte einen ordentlichen Geschäftsführer, der das führt wie ein Milliardenunternehmen. Ja. Man kann doch nicht den Stellvertretenden irgendwas zum Generaldirektor eines Unternehmens machen, das 1 Milliarde Umsatz hat und 3.500 Mitarbeiter innen. Die OMV nimmt ja auch nicht an Tankstellenbesitzer, der in Hadersdorfer Tankstelle moderiert hat.
Ja. Also beim nächsten Podcast mehr und eigentlich noch, das muss ich noch ankriegen.
Ja.
Du mit deinen goldenen Ehrenzeichen. Ich habe gefunden, du hast einen Negativpreis
gehabt.
Das große Handtaschal durch die österreichische Frauen, Netzwerk. Ja. Warum?
Also erstens bedauere ich...
Schau, rosa Handtasche passt zu unserer Deko.
Ja, passt. Erstens bedauere ich, dass ich es physisch nicht bekam.
Ja.
Und das Foto, das du möglicherweise gesehen hast, ist ein sehr schlechtes Vor-KI-Bild, was zusammengeschnitten wurde.
Ja.
Ich habe das nie bekommen und ich konnte auch keine Rede
halten. Warum? Also,
es ging nicht persönlich um mich, sondern das Profil hatte, glaube ich, eine Titelgeschichte, wo es um Diabetes ging, glaube ich, und man sah die nackte Schulter einer Frau, nicht viel mehr. Ja, es war wirklich nicht mehr. Und ein zweites Titelbild... Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Da haben wir nicht Männer und Frauen auf den Titel geschrieben. Es ging möglicherweise um Kinder oder so und uns wurde angekreidet.
Gut.
Also es ist okay. Also
ein fiktives, großer
Handtasche. Man findet
es. Aber das war mal ein netter Abschluss.
Ja, man findet es auf Wikipedia und ich habe nie dagegen gekämpft. Es sind so viele positive Dinge auf Wikipedia.
Christian, ich bedanke mich herzlich, dass du bei mir warst. Hat Spaß gemacht und euch hoffentlich auch.
Dankeschön,
danke fürs Zuhören und Zuschauen.
Danke sehr.
Ciao.
Eiles und die Abenteuer des Lebens. Der Podcast mit Gerd Kunze. Ungeschminkt, inspirierend und tiefgreifend.